Wer Mitte der 1980er Jahre angeregt hätte, im Bonner Bundestag einen Donkey Kong-Automaten aufzustellen, hätte vermutlich schallendes Gelächter geerntet oder böse Blicke oder beides. Denn Spielautomaten fristen in der damaligen Bundesrepublik ein Schattendasein, seitdem sie das neue Jugendschutzgesetz anno 1985 in zwielichtige Spielhallen und verrauchte Spelunken verbannt hat. Selbst harmlose Automaten wie Donkey Kong müssen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Spieler ziehen sich in eine Subkultur zurück, die von Außenstehenden jahrzehntelang misstrauisch beäugt wird, zum Teil bis heute. Soweit zumindest die Situation in der Bundesrepublik, doch damals gibt es ja noch einen zweiten deutschen Staat, die Deutsche Demokratische Republik. Und in deren Prestigebau, dem Ostberliner Palast der Republik, stehen seinerzeit tatsächlich mehrere vom Staat selbst entwickelte Automaten der Marke Polyplay. Denn die DDR-Führung um Erich Honecker hat das Potenzial von Spielen schon früh erkannt. Nicht zur Unterhaltung, sondern als Mittel zum Klassenkampf, das wachsam gelenkt vom Ministerium für Staatssicherheit die Ideen des Sozialismus vermitteln sollte. Gleichzeitig erblühte im Arbeiter- und Bauernstaat allerdings eine kunterbunte Entwicklerszene, die weniger vom Sozialismus fasziniert war als von den technischen Möglichkeiten des neuen Mediums. Die DDR als Paradies für Spieler, das passt auf den ersten Blick so gar nicht zum gestrengen Staatsgefüge der Sozialistischen Republik. Deshalb wollen wir heute drüber sprechen, wie das damals so war mit dem Spielen in der DDR. So, das war eine lange Einleitung. Mein Name ist Michael Graf und mein erster Gast hat über dieses Thema sowohl einen langen Report für GameStar Plus verfasst, sowie kürzlich für Zeit Online Stasi-Akten über Computerclubs ausgewertet. Dennis Giesler, herzlich willkommen.
Hallo.
Mein zweiter Gast hat seinerzeit in der DDR die Lust am Spielen und am Spielemachen entdeckt und bis heute nicht verloren. Timo Ullmann vom Berliner Entwicklerstudio Jäger. Hallo Timo.
Hallo und guten Abend.
Grüß dich. Ich glaube, ich habe gerade Studo gesagt, aber das heißt ab jetzt einfach so. Ja, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Dennis, ich würde gerne mit dir loslegen, weil diese ganze Geschichte zurückgeht auf einen Vorschlag von dir, denn du hattest damals mir dieses Thema vorgeschlagen für einen Report für GameStar Plus. Hey Micha, lass uns doch mal was machen über Spielen in der DDR. Kannst du dich noch dran erinnern, was dich an diesem Thema fasziniert hat und wie du drauf gekommen bist?
Ja, voll. Da habe ich die letzten Tage auch verstärkt drüber nachgedacht nochmal, wo das eigentlich herkam. Also es ist jetzt mittlerweile schon über 2 Jahre her. Die Idee ist in einem Uniseminar entstanden. Und zwar hatten wir damals ein Reportageseminar und da habe ich über die lange Nacht der Computerspiele an der HTWK, das ist die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur hier in Leipzig, geschrieben. Die gibt es jetzt schon mehrere Jahre, über 10 Jahre. Und dort stellt René Meyer, der ist in Leipzig relativ bekannt und auch in Deutschland in der Retro-Szene, der ist ziemlich bekannt und der stellt da immer seine alten Computer und Konsolen aus. Und da waren noch viele alte Geräte und teilweise auch Sachen eben aus der DDR, unter anderem eine Spielekonsole und alte DDR-Computer. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie sah das eigentlich früher aus? Und so ist die Idee entstanden.
Ja, das ist ja auch wirklich was, wie ich eingangs gesagt hatte, das passt so im Kopf erstmal gar nicht zusammen. Wenn du so an die DDR denkst, dann siehst du halt irgendwie graue Plattenbauten, Uniformen, Nachbarn, die sich gegenseitig belauschen, aber Games eigentlich nicht. Also irgendwie, ne, das ist so nichts, an das man in erster Linie denkt. Timo, wie war das bei dir damals? Ging das euch dann auch so? Habt ihr auch so gedacht, Games, das ist so ein Westing, damit haben wir nichts am Hut? Und dann hat sich's einfach irgendwie so entwickelt? Oder wie kamst du damals dazu zum Spielen?
Also mich hat immer fasziniert alles, was rund um Computer oder mit Computern zu tun hatte. Also damals, ist ja wirklich schon sehr lange her, gab es ja noch gar nicht so viele Computer, die irgendwie in unserem Leben verbreitet waren. Und diese Spielekonsolen oder Heimcomputer, von denen wir wussten, dass es sie gibt, von Westverwandten oder von Freunden, die Westverwandte hatten, die haben eine unheimliche Sogwirkung und auch eine Faszination ausgeübt. Und jeder unserer Freunde, der halt einen Homecomputer zu Hause hatte, der wurde dann eben oft besucht, weil das wirklich eine ganz besondere Hardware war und halt auch so was ganz Besonderes. Und die Leute, die sich da in diesen Computerclubs zusammengefunden haben, waren Leute, die eine Affinität für Technik hatten, aber eben auch ganz stark zu Computerspielen. Und das hat sich dann aber eben erst alles herausgebildet im Laufe der Zeit, als dann halt ein paar Heimcomputer auch aus dem Westen in die DDR kamen und sich dann sozusagen das Thema Spielen erstmal so verbreitet hat. Gab auf ein paar Jahrmärkten oder auf ein paar Weihnachtsmärkten, gab es immer so ausgemusterte Automaten, so Arcade-Machines aus dem Westen. Und die haben wir dann auch sozusagen gedaddelt bis zum Umfallen. Aber viel cooler war dann natürlich später, als wir dann selber Heimcomputer hatten. Und da waren halt diese Computerclubs ein super gutes Medium oder eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und sozusagen die Lust am Spielen und an der Technik auszuleben.
War das denn dann tatsächlich auch in der DDR entwickelte Technik? Weil es gab ja den KC, den Kleincomputer. Und das sind alles so absurde Geschichten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also alles, was Dennis auch recherchiert hat für diese Artikel, die er geschrieben hat für uns und die Zeit, ist fantastisch. Denn das erzähle ich jetzt kurz, weil die waren ja ursprünglich geplant als HC, nämlich Heimcomputer. Dann hat man aber gemerkt, die Ressourcen reichen einfach nicht, um genügend dieser Computer zur Verfügung stellen zu können, um wirklich jeden Bürger damit zu versorgen. Also es kann nicht ein HC in jedem Haus stehen. Dann hat man kurzerhand ein KC draus gemacht und gesagt, nee, das verschicken wir jetzt hauptsächlich an Bildungseinrichtungen und Computerkabinette. Waren diese KC-Computer denn damals irgendwie eine coole Sache? Also war das was, mit dem man dann gerne gezockt hat?
Also wir nicht so, weil wir halt in der privilegierten Situation waren, dass wir schon Zugriff zu den richtigen Heimcomputern hatten. Und da hat man dann schon so ein bisschen auf die KCs, die gab es ja auch in verschiedenen Serien, heruntergeschaut. Da war ja so ein bisschen so ZX80 Nachbau auch. Und wir hatten natürlich, oder was heißt natürlich, also C64 oder der Atari, die waren da schon in bestimmten Teilen weiter. Und da gab es natürlich auch sehr viel bessere Software dafür. Weil das hat man relativ schnell gemerkt, die Rechentechnik oder Leistung ist das eine, aber die Software muss es da halt auch haben, um dich damit vergnügen zu können oder damit überhaupt gute Sachen anstellen zu können. Und insofern haben wir in diesen Computerclubs, zumindest in Berlin, wo halt auch sehr viel Westtechnik verfügbar war, relativ, schon ein bisschen herabgeschaut auf die Ost-kleinen Computer.
Ja, Dennis, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen so aufdröseln, wo diese Computerclubs genau herkamen?
Ja, also wir müssen vielleicht mal unterscheiden. Also in Ostberlin, das war eine besondere Situation. Da gab es allein, wie ich das für den Artikel recherchiert habe, um die 20 Computerclubs mindestens. Und eben auch in diesem besagten Computerclub, das Haus der jungen Talente, wo es eben auch ausschließlich Westcomputer gab, Westtechnik. Das war in den anderen Computerclubs nicht der Fall. Da gab es dann, wie gesagt, in diesen typischen DDR-Computerclubs diese KC-85-Computer. KC, nicht HC. Und genau, wenn man jetzt in die restliche DDR guckt, waren aber sonst auch in den anderen größeren Städten andere Computerclubs, zum Beispiel Leipzig, Dresden, Jena. Das hatte ich dann auch alles in den Stasi-Akten gefunden, dass die alle dokumentiert waren darin. Ja, und die begannen ungefähr ab Mitte der 80er Jahre so aus dem Boden zu sprießen überall. Das lag natürlich auch daran, dass es ab 1984, 85 dann überhaupt erst eigene DDR-Computer gab. Vorher gab es die halt noch nicht.
Was ich ja super spannend finde an diesen Computerclubs, ist, dass das ja nicht, wie man heute bei einem Club denken würde, private Einrichtungen waren oder Organisationen, sondern zum allergrößten Teil staatliche Einrichtungen. Wie gerade gesagt, ne, irgendwie Bildungseinrichtungen, Computerkabinette von Universitäten. Also sprich, der Staat hat selbst gesagt, hey, wir richten das ein, weil man gesehen hat, Mikroelektronik ist eine wichtige Industrie, ist ein wichtiges Zukunftsfeld und wir wollen, dass sich unsere Jugend mit Elektronik beschäftigt. Und was ist ein guter Weg, um das hinzukriegen? Lass mal überlegen, Games. Ja, also so haben sie es wahrscheinlich nicht gesagt, aber es war einfach für die Führung damals einen Weg, Kinder oder Jugendliche an diese neue Technologie heranzuführen, was ja, also Entschuldigung, wenn damals Helmut Kohl im Westen gesagt hätte, hey, wir machen jetzt irgendwie Spiele, damit unsere Kinder sich mit Computern beschäftigen, dann hätten ihn alle ausgelacht. Ja, glaube ich, das hätte er auch nie gesagt, glaube ich. Also diesen Unterschied finde ich da so wahnsinnig spannend. Timo, was denn so, dass man von diesem ja, staatlichen Auftrag in der Praxis irgendwas gemerkt hat? Also gab es da irgendwie Berührungspunkte?
Also man muss dazu sagen, dass die oder sehr viele Freizeitaktivitäten in der DDR staatlich oder offiziell organisiert waren. Und den ersten Computerclub, wo wir uns getroffen haben, das war ein Pionierhaus und auch auf die Gefahr, dass ich jetzt klinge wie Opa, der vom Krieg erzählt. Also Pioniere war eine Jugendorganisation in der DDR. Da warst du in der Regel sozusagen von der ersten Klasse bis zur achten Klasse, waren die, glaube ich, die Pioniere und danach war es die FDJ. Und die hatten halt so Pionierhäuser. Und da konnte man verschiedene AGs, so Arbeitsgruppen machen. Also da gab es Elektronik, wir hatten ein Pionierhaus in der Nähe, die haben ganz cool so sich mit Astronomie beschäftigt, gab es alle möglichen verschiedenen Themen. Unter anderem auch ein Computerclub. Und staatliche Lenkung haben wir in dem Pionierhaus in Hohenschönhausen, wo das war, nicht so sehr erfahren. Das war wirklich dann von Eigeninitiative geprägt und die Leute haben halt ihre Rechner angeschleppt und haben angefangen, Software zu tauschen und Demos zu programmieren und so weiter. Und im HDJT war das ähnlich, nur im HDJT war halt noch viel cooler, dass sich da sehr viele Leute getroffen haben und Stoffel hat es ja sozusagen auch organisiert, dass dann sozusagen der Ansatz war, dass dann auch eine Wissensvermittlung im Vordergrund stand, zum Teil jedenfalls, und dann so ein bisschen so Know-how weitergegeben wurde und so hinter das eigentliche Spielen oder die Technik geguckt wurde, wie kann man programmieren und welche Sachen sind möglich, auf bestimmte Aspekte Wert gelegt wurde. Aber das war eher so von diesen Machern in den Pionierhäusern oder in diesen Einrichtungen, die diese Clubs geleitet haben, abhängig. Also ich kenne jetzt nur den Club in Hohenschönhausen und das HDJT und da war das wirklich sehr auf Privatinitiative hin.
Das HDJT war ja das Haus der jungen Talente, ne? Also die Jugendorganisation der FDJ, beziehungsweise das zentrale Clubhaus der FDJ, die war ja eine Jugendorganisation, wo so ein Computerclub eingerichtet wurde. Dennis, hast du denn, also beziehungsweise ich weiß ja, dass du hast, aber ich frage trotzdem ganz unschuldig, hast du denn bei deiner Recherche in den Stasi-Akten nachlesen können, was denn der Staat davon hielt, dass sich da plötzlich jede Menge Jugendliche trafen, irgendwie komische Technologien benutzt haben, darunter ja auch Westtechnologie, irgendwie ein C64 oder so inklusive Spiele und ohne großen direkten staatlichen Einfluss da miteinander diese Technologie ausprobiert haben? Also gab's da misstrauische Augen?
Ja, voll. Also wir müssen vielleicht nochmal unterstreichen, also das Haus der jungen Talente, dieser Computerclub eben das zentrale Clubhaus der FDJ war. Und dementsprechend hat der Stefan Paubel auch vorher die Clubleitung gefragt, ob er denn auch Westcomputertechnik verwenden darf. Und das hat er mir in den Gesprächen erzählt, hat er so gesagt, ja, also wenn wir einen Computerclub aufziehen, dann bräuchten wir eigentlich auch den C64 und irgendwie einen Amiga. Und dann hat irgendwie die Clubleitung versucht, ihm irgendwie noch andere DDR-Computer anzudrehen, aber da hat er dann keine Lust drauf gehabt. Und er war auch selbst überrascht, dann haben die dann zugesagt und da hat er dann an einem An- und Verkauf in Köpenick wurden dann diese Geräte gekauft, die C64. Das war so die Startausrüstung. Ja, und das ist das Absurde, dass quasi in dem zentralen Clubhaus, in diesem Computerclub in Ost-Berlin, dann Westtechnik stand. Und er dann vorne auch so Vorträge gezeigt hat mit den Laserschwerteffekten von Star Wars oder die von Tron, diese Szenen, wo sich die Leute da verfolgen und mit diesen Computereffekten da drin. Ja, das ist absurd. Gleichzeitig, wie ich auch in den Akten gelesen habe, waren eben auch zwei inoffizielle Mitarbeiter von der Stasi dort, die genau geguckt haben, was die Leute, die Jugendlichen vor allen Dingen, was die da treiben.
Also dir, Timo, ist da nie jemand aufgefallen, der irgendwie sich alles sehr genau angeschaut hat, was ihr macht?
Nee, nicht so richtig. Ich muss auch Dennis ein Riesenkompliment machen für diese Recherche und für die Artikel, sich das wirklich mal im Detail anzuschauen. Also wir haben eigentlich immer damit gerechnet, dass diese ganze Szene so ein bisschen beobachtet wird. Auf der anderen Seite haben wir auch relativ sorglos sind wir relativ sorglos damit umgegangen. Also man hat jetzt nicht super laut rumgeschrien, dass man Raid over Moskau spielt. Und die Indizierungsliste tatsächlich der Bundesprüfstelle war für uns auch wie so ein Gütesiegel oder von Sachen, die man sich unbedingt mal anschauen sollte, weil das sozusagen diesen verruchten Charme des Verbotenen hatte. Aber wir sind davon ausgegangen, dass das irgendwie beobachtet wird oder so, aber wahrgenommen haben wir es nicht. Das muss ich wirklich sagen. Und sozusagen, wie dann auch durch Dennis Recherche rausgekommen ist, war es ja eher harmlos oder unbedarft. Und ich glaube, dass ein Teil auch, warum das so war, daran begründet ist, dass die Staatsführung oder halt leitende Stellen daran interessiert waren, dass so ein bisschen Know-how ins Land kommt und sich verbreitet. Trotzdem hätten die nie irgendwie gebilligt. Also Spiele war schon mal per se suspekt, weil es ja nicht so gesellschaftlich wertvoll. Und dann, wo auch noch sozusagen die Sicht des Klassenfeinds übernommen wird, das wäre nicht gut angekommen. Also sozusagen muss man schon sagen, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, im Nachhinein betrachtet, dass das nicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Total, also in dem in der ersten Akte von dem ersten inoffiziellen Mitarbeiter, er geht da so ganz harmlos so an dieses Thema ran und man kann anhand dieser Akte auch genau rekonstruieren, wie das nun damals eigentlich genau aussah und wie er auch so die einzelnen Spiele da drin beschreibt. Das ist ziemlich interessant. Bei dem zweiten IM, also nochmal kurz, der erste inoffizielle Mitarbeiter, der ist von Januar 1988 war der im Club. Und der zweite inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, der ist im Juli 1989, also anderthalb Jahre später. Und Timo, so wie ich das verstanden hatte, in dieser Zwischenzeit, wo der erste IM da war und dann, wo der zweite kam, habt ihr ja keine Konsequenzen oder so gemerkt, da ist ja nichts passiert.
Nee, überhaupt nicht. Also wir waren regelmäßige Stammgäste bis zum Ende im HDJT. Also sie sind dann aus diesem Computerclub in Hohenschönhausen auch, also der war dienstags und mittwochs war halt immer HDJT, glaube ich. Und also wir fahren fast jede Woche dort, ja. Und da hat sich dann sozusagen aus dieser Gruppe nochmal eine kleinere Gruppe gebildet von vielleicht 10, 20 Mann, die wirklich sehr, sehr eng zusammengehockt haben und alle möglichen Sachen zusammen gemacht haben. Also da ging es dann nicht nur um Computerspielen, sondern auch Party und weißt du, wir haben uns dann auch so Katakomben von Berlin angeguckt und alles Mögliche. Also das war... Also kam mir damals total unbeaufsichtigt vor, aber wir waren ja halt auch Teenager und aber gemerkt hat man es nicht. Also das wäre, glaube ich, dann auch irgendwie aufgefallen.
Mhm. Wenn man sich die Akte auch durchliest, wie gesagt, das gibt es alles im Detail nochmal auf Zeit Online, aber es liegt mir hier vor, in den ausgedruckter Form keine Kosten gescholten, habe es extra ausgedruckt, zumindest ein Blatt, ja. Da steht so schön, das Hauptinteresse der Jugendlichen richtet sich dabei auf Grafikprogramme, Computerspiele und Sammeln von Erkenntnissen durch Auswerten von Softwarepaketen. Weiterhin erwähnte der Leiter, dass er beabsichtigt, in weiteren Veranstaltungen ausländische Computer vorzustellen, so unter anderem IBM-Computer und auch Atari-Computer. Umtriebe, sage ich euch, Umtriebe waren das. Unglaublich. Aber ihr habt schon auch Spiele getauscht, so wie man es halt so Tauschbörsen halt so
macht. Also richtig, richtig doll krass. Also als ich meinen ersten, mein C64 bekommen habe, hat mein Vater wirklich gedacht, er hat einen riesen Fehler gemacht, weil das erste halbe Jahr oder das erste Jahr ich wirklich nur gedaddelt habe. Und damals, wir haben dann uns sozusagen die Kassetten bespielt und haben die wild miteinander getauscht. Und wenn du halt so einen Rechner neu bekommst und da gibt's, weiß nicht, wie viel 100 Spiele dafür verfügbar und die muss man alle ausprobieren, hatte man echt viel zu tun, ja. Und es war wirklich eine ganz neue Welt, die sich einem da geöffnet hat. Und sozusagen, ich glaube, das war dieses spielerische Ranführen an die Technik, weil irgendwann hat man sich dann auch gefragt, wie kann man das selber machen? Und dann haben wir angefangen, Demos zu programmieren oder haben auch, wenn mal ein Original mit rübergebracht wurde, dann haben wir das so spaßenshalber gecrackt, obwohl das natürlich schon lange sozusagen gecrackt war, aber einfach nur nochmal so eine Fingerübung zu machen. Und so sind wir oder viele von uns so an diese auch dann sozusagen in den Schaffensprozess reingekommen. Also erst spielen, sich dann selber fragen, wie kann man das machen oder können wir das auch, und dann so langsam rangeführt. Und dadurch, dass der C64 oder der Atari halt relativ schwachbrüstig waren, musste man halt Maschinensprache verwenden. Und das war dann auch nochmal cool, sich solche Maschinensprache oder diese ganze, das Wissen um diese Technik anzueignen.
Wo kam das denn her?
Ja, das war auch interessant. Es gab zum Beispiel das C64 intern. Das war so wie so eine Bibel, ja, im Commodore-Bereich. Und damals gab es ja keine Kopierer. Und wir hatten ja auch nicht die Möglichkeit, einfach jetzt mal bei Amazon so ein Buch zu bestellen, sondern wir haben dann wirklich Roman, hier ein Mitgründer von Jäger, dessen Vater war Fotograf, der hat dann das C64 intern, das ist ein dickes Buch, Seite für Seite abfotografiert und uns vervielfältigt. Und dann hatten wir da sozusagen so eine Kopie vom C64 intern, die C64er, diese Zeitung, die ist durch alle Hände. Also wenn jemand so von der Oma so eine Zeitung mitgebracht bekommen hat, dann hat man die erst selber gelesen und wirklich von Seite 1 bis zur letzten Seite komplett durchgelesen, alle Listings abgetippt, und dann wurde die weitergegeben. Also da wurde sehr viel geteilt auch.
Mhm. Meinst du denn, dass ihr, wenn du eben sagst, sich in Maschinensprache einarbeiten, alles sich so selbst, selbst aneignen gewissermaßen, dass ihr damit auch anders gelernt habt als vielleicht Entwickler im Westen und dadurch vielleicht auch irgendwie andere Fähigkeiten entwickelt habt?
Nee, glaube ich nicht. Also die Szene in Westdeutschland und auch in Skandinavien, die waren super fit. Also ich glaube, das liegt eher darauf, auf welcher Maschine man beginnt. Und halt auf dem C64 oder auf dem Atari war man schon gezwungen, sich auf so eine Maschinenebene zu begeben, um mit den Maschinen was Nennenswertes anstellen zu können. Mhm. Und das haben wir halt gesehen bei den Demos oder bei den ganzen Gruppierungen, die auch in Westdeutschland dann dies gab und in Skandinavien. Die haben halt tolle Sachen gemacht, und das haben wir uns dann auch angeguckt und haben versucht, dem nachzueifern. Ja.
Was ich ja sehr spannend finde dabei, ist so ein bisschen, wenn man sich, wie ich vorhin in der Einleitung gesagt habe, wenn man sich so die Spiele-Subkultur in Westdeutschland zu der Zeit anguckt, ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber es war schon eher eine Kultur, die sich so aus der Öffentlichkeit oder von der Öffentlichkeit entfernt hat. Gerade weil eben Videospiele nicht an irgendwelchen öffentlichen Orten aufgestellt werden durften, also Arcade-Automaten. Oder wenn doch, dann durfte man sie nur benutzen ab 16 Jahren unter Begleitung Erziehungsberechtigter. Ja, das stand so im Jugendschutzgesetz drin. Nur wenn der Papa mit dabei ist, darf ich Donkey Kong spielen. Und das auch nur, wenn sie nicht auf Gewinn ausgelegt sind. Also bei so Glücksspielmaschinen war es dann komplett verloren. Na, wenn du irgendwie Geld verdienen konntest damit, dann war das musste das dann irgendwie verschwinden in Spielhallen oder sowas. Aber dadurch, es war zumindest so mein Gefühl auch, als ich Dennis' ersten Artikel für uns gelesen habe, dadurch hatte Spielen im Westen sowas, ich will nicht sagen Verruchtes, weil das stimmt nicht, das wäre zu hart, aber so ein bisschen was Verbotenes, sowas Eingeschworenes. Und in der DDR, so las ich es zumindest durch diese Computerclubs, die ja was Gemeinschaftliches, Öffentliches waren, hatte es eher sowas Verbindendes. Während man im Westen vielleicht eher so als Spieler, also es gab natürlich auch Entwickler, die sich da zusammengetan haben und coole Studios, die gegründet wurden und so weiter, aber vielleicht als Spieler selber hat man sich da immer noch ein bisschen isoliert gefühlt, vielleicht lange Zeit. Weiß nicht, Timo, kannst du das nachvollziehen oder ist es?
Nee, also wir waren auch eine verschworene Gemeinschaft. Also wir haben uns halt über diese Clubs kennengelernt, aber das waren nicht viele Leute und das waren sozusagen fast immer dieselben. Also ich glaube, das Muster, dass wir die Nerds waren und nicht die Coolen, war auch hier ganz eindeutig vorherrschend. Haben wir natürlich anders gesehen, aber sozusagen wir waren halt die Computergeeks und sicher die Liebe, die gemeinsame Liebe oder der Enthusiasmus zu spielen und zu Rechnern und zu Technik und so weiter, ein verbindendes Element. Aber das war jetzt keine große Gruppe und wir waren bestimmt nicht die Speerspitze der Jugend, sondern auch eher so eine kleine, verschworene Gemeinschaft. Also ich glaube, weiß nicht, Dennis, hast du die Zahlen, wie viele Leute das HDOT besucht haben, so wöchentlich? Das können nicht viele gewesen sein, also so maximal 50 oder so.
Also Ich hatte den Stefan Paubel, den Clubleiter, gefragt und der hatte so geschätzt um die 100 und in der Akte steht auch so 60 bis 80. Ja. Also das ist das Schöne, anhand der Akten kann man eigentlich, der hat das so detailliert beschrieben, da hat man so richtig Kino im Kopf, so dass man das genau sieht, das, und dann konnte man das gut verifizieren. Ich würde noch sagen, zu dieser Szene der Spieler, also bei meiner Recherche hat sich auch das Bild ergeben, dass das so wie so ein Flickenteppich über der ganzen DDR ist, überall so kleine eingeschworene Szenen. Zum Beispiel in dem GameStar-Artikel hatte ich ja auch mit André Weißflug und Bernd Bayreuther gesprochen, die ja zum Beispiel im Erzgebirge dort in so einem Computerkabinett von der Schule gelernt haben. Das ist da in dieses Computerkabinett auch ganz absurd. Das ist in dem Schloss von diesem kleinen Ort, oben in so einem Turm von diesem Schloss, ist dieses Computerkabinett gewesen, mit so einem ganz alten DDR-Computer noch, der mit so einer Folientastatur war, so, da konnte man kaum drauf schreiben, haben die zwei gesagt. Ja, und dort war eben auch so wie so ein kleines Zentrum von Spielern, dann Ost-Berlin, Leipzig, genau, dass das quasi ganz viele kleine Punkte waren, wo sich eben die Leute damit auseinandergesetzt haben, aber jetzt kein, ja, so Massenphänomen. Es waren halt wirklich größtenteils auch Jugendliche und junge Erwachsene, die sich damit auseinandergesetzt haben und jetzt nicht die breite Bevölkerung.
Ja, das lag, glaube ich, auch zum Großteil daran, dass die Hardware, die war echt super schwer zu bekommen. Also wenn du keine Verwandten im Westen hattest, dann gab es vielleicht noch die Möglichkeit, für viel Ostmark dir so einen Rechner zu kaufen, aber die waren so wertvoll. Ich glaube, ein C64 und ein Diskettenlaufwerk konnte man für ein Auto tauschen. Und sozusagen gibt es so ein bisschen den Stellenwert wieder. Also da hatten halt auch nicht viele Leute die Möglichkeit, so einen Rechner zu Hause zu haben. Und das war sozusagen unser Ein und Alles. Wir haben die dann immer Handtücher eingepackt und im Aktenkoffer in den Club geschleppt. Aber das sozusagen war nicht was der breiten Masse an Leuten möglich war, überhaupt so einen Rechner zu bekommen.
Vor allen Dingen, ihr wart ja noch besonders privilegiert mit dem C64, also für den Großteil der DDR-Bevölkerung, so habe ich das erfahren in der Recherche, war dann selbst schon der KC dann schon was Besonderes, was einfach wirklich fast niemand hatte, weil einfach zu wenig produziert wurden. Dann hatten den so kleine Betriebe oder so, wie bei den Zweien im Erzgebirge, die dann dort ein bisschen programmiert drauf hatten. Und dann ist auch eine witzige Anekdote, die haben zum Beispiel, das hatte ich auch in den Artikel geschrieben, bei einem Kollegen in Chemnitz, der hatte einen C64 und hatte da Elite drauf. Und dann haben sich die zwei ihre Fahrräder geschnappt und sind da aus dem Erzgebirge mit den Fahrrädern bis nach Chemnitz gefahren, 60 Kilometer, um sich da das Spiel anzugucken. Und waren da total geflasht von. Und ja, also man hat da wirklich viel Aufwand betrieben, um da Computer zu sehen und vielleicht sogar Westcomputer und dann diese Spiele da drauf.
Auf jeden Fall. Wir haben auch Pilgerfahrten innerhalb der Stadt unternommen, um zu Leuten zu kommen, die einen Amiga hatten oder einen Atari ST, weil die eben noch sehr viel mächtiger waren und sehr viel coolere Spiele hatten. Ja? Also sozusagen, und da hat es sich dann schon gelohnt, mal einen Wandertag zu machen, um sich den neuesten Schrei der Technik und der Spiele anzuschauen.
Wandertag.
Das Spielen setzt sich durch. Ich glaube, das ist die frohe Botschaft. Egal wo, egal unter wie schweren Bedingungen. Es gibt ja auch Geschichten von dem Alexander Lang, der damals Spiele programmiert hat in der DDR, der keinen eigenen Computer hatte, der sich diese Programmiersprache im Prinzip per Hand aufgeschrieben hat. Damals wie auch andere Entwickler, der Bernd Bayreuther ja auch. Und das dann im Fall von Alexander Lang im Kaufhaus in den Computer eingegeben hat, der dort stand. Kaufen konnte man ihn nicht, dafür gab es zu weniger, man konnte ihn benutzen und dort konnte er dann sein Spiel quasi programmieren. Was spannend ist an der Sache, ist natürlich der Gedanke, wie wäre das weitergegangen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, und es war ja tatsächlich so, dass es auch das in Westdeutschland mehr oder weniger undenkbar in den 80ern, würde ich sagen. Es gab ja sogar vom Staat veröffentlichte Spiele für den KC-Computer. Dazu gehört ja unter anderem vom Alexander Lang das Spiel Digger, was ein Boulder Dash-Klon war. Oder eben von dem André Weißflog, den wir auch schon erwähnt hatten, das Pengo, was auch ein Boulder Dash-Klon war. Boulder Dash war ein super Spiel auch. Genau. Und beide wurden dann aufgekauft von einem Mikroelektronik- VEB, einem volkseigenen Betrieb, also so einer verstaatlichten Fabrik im Prinzip, kann man sagen, die das dann selbst veröffentlicht haben auf Spielekassetten. Also sprich, da ist der Staat noch als Publisher aktiv geworden für Spiele, natürlich von KC-Computern, also hätten natürlich keine C64-Spiele vertrieben, aber sie hatten dann ja auch schon geplant, also es gab zumindest Pläne, wer weiß, ob es denn realisiert worden wäre, aber es sollte sogar einen speziellen 16-Bit-Computer aus der KC-Serie geben, ja, für den Einsatz für Spiele.
Mhm. Also ja, es gab einige Pläne und sie sind ja immer der Westtechnik hinterhergehechelt. Aber die KCs waren halt auch in diesen dann aufkommenden Computerkabinetten in den Schulen. Zumindest in Berlin hatten wir, wenn ich das richtig erinnere, im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren hatten wir dann solche Computerkabinette am Gymnasium oder sozusagen an einer, damals hieß das, erweiterte Oberschule. Und da gab es dann diese kleinen Computer, an denen man dann sozusagen auch Basic und bestimmte Programmiersachen machen konnte. Und die waren dann Teil des Unterrichts. Also der Wunsch war schon da, die Technik oder alles, was mit EDV zu tun hatte, auch stärker in den Lehrplan mit aufzunehmen.
Timo, du hast doch auch gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass ihr bei der Ingenieurshochschule in Ost-Berlin, dass sie sich doch da immer gefreut haben, wenn man sich da beworben hat, wenn man irgendwas mit Computer gemacht hat, im Haus der jungen Talente war, im Computerclub.
Das war sozusagen wie ein Eignungstest oder sozusagen damit hat man schon mal eine gute Box gecheckt, als wir das gesagt haben, also wenn es dann darum ging, wo werden wir mal studieren, war halt, mein erster Wunsch war Informatik und da waren aber meine schulischen Leistungen nicht gut genug für Ilmenau. Und dann gab es halt die Ingenieurhochschule und Informationstechnik. Und die, als sie dann gehört haben, dass wir in unserer Freizeit programmieren und so, haben die gesagt, das ist super, genau solche Leute brauchen wir. Und dann sind wir richtig mit denen ins Fachsimpeln gekommen bei so einem Bewerbungsgespräch. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die sozusagen genau solche Leute dann auch suchen oder für Studium und sich davon auch viel versprechen. Genau.
Mhm. Jetzt war es ja auch so, dass, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, man war auch in der DDR dann irgendwie als Spieler schon Teil einer kleinen Gruppe, ja, und so nicht der großen Öffentlichkeit. Und es war ja auch so, dass der Dennis unter anderem für Recherchen einen Artikel ausgegraben hat, aus dem November 1989, also im Prinzip kurz vor der Wiedervereinigung, aus der Zeitschrift Funkamateur, einen Artikel mit der Überschrift Bombenballern Metzeln, in denen es um Ballerspiele aus dem Westen geht, die Gewaltmenschlichkeit, Menschenfeindlichkeit natürlich und Brutalität wie eine Epidemie und Wohn- und Kinderzimmer tragen würden, unter anderem dann auch verbunden mit Nazi-Rhetorik, dass dann irgendwie in diesen Spielen Großdeutschland noch in Ordnung sei und es um den Endsieg gehe und sowas, weil ja die BRD damals in der Staatsräson der DDR der Nachfolgestaat war, auch des NS-Regimes, also um das dann noch weiter zu diskreditieren. Und da muss ich sagen, das sind jetzt Töne, die kommen uns dann auch wieder bekannt vor, so ein bisschen, ja, also so aus westlicher Sicht dann gesehen. Also dieses arg Ablehnende dann doch gegenüber Kriegsspielen, in dem Fall natürlich noch mal mehr, wie du vorhin auch gesagt hast, Timo, gegenüber Spielen, die dann auch noch gegen die Sowjetunion gerichtet waren, wie eben ein Raid over Moskau, aber auch generell gegenüber allem, in dem geschossen wird, in dem irgendwie gekämpft wird, in dem halt irgendwie, ja, keine Ahnung, also so klassische Kriegsgeschichten. Habt ihr von dieser Rhetorik dann auch was mitgekriegt so oder war euch das eher wurscht?
Also es war uns wurscht im Kleinen und wir hatten halt auch das Glück, dass es uns nicht betroffen hat, aber uns war schon bewusst, also dass so Spiele wie Raid over Moskau oder Beachhead, also oder überhaupt so, muss man ja auch sagen, dass ein Großteil der Spiele auch so sehr martialisch dahergekommen sind und dass das von der Staatsführung nicht gutiert worden wäre. Also das war eigentlich klar. Deswegen hat man versucht, das auch nicht an die supergroße Glocke zu hängen. Und ich glaube, das ist halt ein Phänomen, da kommt eine neue Jugendkultur auf oder ein neues Medium etabliert sich und wird von den Altvorderen halt skeptisch beäugt. Ja. War genauso wie bei der Popmusik oder Rockmusik. Und so war es dann eben auch sozusagen was Übergreifendes, dass in der DDR und in der BRD sich ältere Menschen gefragt haben, verdirbt das nicht die Jugend? Und halt mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Und wie gesagt, für uns war halt diese Indizierungsliste, glaube, die auch in der 64er ab und zu mal abgedruckt war, das war dann schon sowas. Also da gab es großes Interesse und die Spiele musste man alle mal gesehen haben irgendwie. Und da waren ja wirklich aus heutiger Sicht echt harmlose Sachen dabei, so wie Blue Max, glaube ich, und so eine Geschichten. Mhm. Ja, war eine andere Zeit, ja, das Gaming ist halt, genau, River Raid oder Kommando.
Rambo.
Sozusagen. Ja, Rambo. Das, da haben halt die sich schwer getan, damit dieses neue Phänomen auch zu begreifen und dem nicht nur ablehnend gegenüberzustehen, sondern auch zu sehen, was daraus mal werden kann. Aber ist, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich für eine neue Kultur, die aufkommt.
Wahrscheinlich nicht.
Das Interessante ist, der Autor von dem Artikel in dem Funkamateur, das habe ich durch die Aktenrecherche rausbekommen, das war der, wie nenne ich es mal, der Leiter der Propagandaabteilung von der Gesellschaft für Sport und Technik der paramilitärischen Massenorganisation. Daran kann man dann rekonstruieren, dass auch früh die Spiele in der DDR ideologisch vereinnahmt werden sollten. Also, dass die quasi dann genutzt wurden für den Marxismus-Leninismus und eben diese eigenen DDR-Spiele wurde bewusst drauf gezeigt, ja, unsere Spiele sind harmlos, bei uns gibt's sowas nicht, was natürlich der technischen Limitiertheit geschuldet war, um gleichzeitig mit dem Finger auf den bösen Westen zu zeigen, seht ihr, was draus wird, wenn man dort Spiele entwickelt und spielt und deswegen darf das auch nicht zu uns kommen.
Mhm. Ja.
Es gibt ja auch die Geschichte, die du recherchiert hattest von dem Raimo Bunsen, auch einem Entwickler aus Ostdeutschland damals, der auch ein Ballerspiel gebaut hat, mehr oder weniger, das Contra hieß, das aber eigentlich das war, was westliche Spiele auch gemacht haben zu der Zeit, nämlich du hast da einen Elitesoldaten gespielt, der ein Land befreien muss, das irgendwie von Feinden besetzt ist oder bedroht wird, nur er hat es im Prinzip tatsächlich ideologisch umgedreht, also dein Gegner war hier nicht die Sowjetunion, sondern du arbeitest für die Sowjetunion und bist in Nicaragua, wo ja damals Kampfhandlungen stattfanden oder was zumindest halt umstritten war zwischen Ost und West und selbst da wurde dann dessen, nicht er selbst, sondern sein Vater angerufen von einem Mitarbeiter des Staates, der gefragt hat, wie es denn sein kann, dass der liebe Herr Sohn Kriegsspiele programmiert. Es ist nichts drauf passiert, ja, es gab irgendwie keine Konsequenzen, ihm geht es gut bis heute, aber da zeigt sich halt, man hatte schon tatsächlich sehr, ich will nicht sagen Angst, aber man war schon sehr vorsichtig im Umgang mit diesen gerade kriegerischen Spielen, selbst wenn sie halt die Sichtweise umgedreht haben auf die der Sowjetunion oder der sozialistischen Staaten. Also das fand ich ganz interessant. Und bei dem Polyplay-Automaten, dessen Entwicklung ja vom Staat im Prinzip ja in Auftrag gegeben wurde und die auch vom Ministerium für Staatssicherheit, also von der Stasi halt mitgelenkt wurde, gab es ja angeblich, den Berichten zufolge, auch ein Spiel, in dem man UFOs abschießt. Und ich meine UFOs, ja, also das ist halt, ich weiß, also ich meine, UFOs ist jetzt echt nichts Schlimmes, ja. Wer weiß, auch in Westdeutschland hätten sie wahrscheinlich Gründe gefunden, Space Invaders zu initiieren oder so. Aber das ist relativ harmlos, ja. Und trotzdem musste es von den Automaten entfernt werden. Wahrscheinlich, weil es erinnerte damals an die Diskussionen um das SDI-Programm, also die Strategic Defense Initiative in den USA, die ja zum Abschießen von sowjetischen Atomraketen dann gedacht war, mit diesen ganzen Star-Wars-Kisten damals bei Reagan und so weiter. Und da haben dann die Leute gesagt, ja, die Diskussion wollen wir hier bei Spielen lieber nicht haben, also nehmt das lieber da weg. Also ja, diese politische Ebene war schon ja sehr spannend.
Voll. Es gibt auch noch dann, wenn man das Ganze umdreht, wurde gesagt, dass dieses Hirschspiel, wo man quasi Hirsche abschießt, bloß erlaubt wurde, weil Honecker so gern jagen gegangen ist. Keine Ahnung, ob das dann letztlich wirklich so ist.
Okay, das wäre absurd. Ich kann, bei ein paar Sachen verstehe ich es auch. Also wenn, ich meine, so Raid over Moskau, wo du dann sagst, ja, wenn er irgendwie, keine Ahnung, sowjetische Atomraketen abgeschossen und am Ende irgendwie Moskau in die Luft gejagt wird, weiß ich nicht, vielleicht, das ist dann halt zumindest nachvollziehbar, wo es herkommt. Bei einem anderen Spiel, wo ich es auch gut verstehe, ist ein Spiel namens Kreml. Das ist ein satirisches Strategiespiel, basiert auf einem Brettspiel aus der Schweiz, in dem man im Prinzip 10 Sowjetpolitiker beeinflusst. Ja, also man legt so fest, wie viel Einfluss man ausübt als Spielcharakter auf die. Und einer von denen muss dann später Präsident der Sowjetunion werden. Und wer wird das? Naja, derjenige, der halt dreimal in Folge die Oktoberparade abnimmt. Ja, und dann gibt es irgendwie noch Karten, die den Krankheiten zuweisen und ihr Alter. Und dann wird es am Ende der 80-jährige Typ, der eh nichts mehr kapiert, aber passt schon, weil er hat ja dreimal die Parade abgesessen. Und da verstehe ich dann auch, ja, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangeht, wenn man irgendwie eine Behörde ist, die mit der Sowjetunion auch viel zu tun hat. Aber bei ein paar Sachen wie diesem UFO-Spiel, da erklärt sich's mir irgendwie so gar nicht.
Ja, ich glaube, das war sowieso das Narrativ der DDR, dass sozusagen bei uns alles gut ist und sozusagen nur die schlimmen Einflüsse, die kommen aus dem Westen und müssen abgewehrt werden. Deswegen war die Mauer ja auch der antifaschistische Schutzwall. Mhm. Und so gesehen war ja schon das Bestreben da, dieses ganze Star Wars, das war auch immer ganz interessant. Star Wars wurde echt verteufelt, weil daraus auch so die Geschichte gebaut war, dass das Imperium ist die Sowjetunion und die Rebellen sozusagen ist der Westen. Auf alles wurde dieser Systemblick angewendet und ja, also deswegen durfte dann, sollte auch nicht viel geschossen werden.
Aber es wurde ja auch nicht alles verteufelt. Also ich war letztens hier in Leipzig zu so einer Ausstellung Popmusik und da ging es dann auch um Hip-Hop. Und als dann der Hip-Hop in die DDR übergeschwappt ist, dann wusste die Staatsführung auch erst nicht richtig, wie sie damit umgehen sollen. Bis sie dann auch irgendwann gemerkt haben, wie sie das doch für sich ideologisch vereinnahmen können. Und haben dann einfach direkt, gab es so eine eigene Hip-Hop-Crew der DDR, weil dann damit quasi gezeigt wurde, wie schlimm der Kapitalismus doch ist und dass das hier bei uns im Osten ja nicht der Fall ist.
Ja genau, wir haben damals den Film Beat Street von Harry Belafonte, genau. Der lief im Osten und der hat uns auch wahnsinnig inspiriert. Also wir haben uns dann so, es gab keine weißen Handschuhe zu kaufen, da sind wir in der Apotheke, so Hautextrem-Handschuhe und haben dann auch so Breakdance gemacht am S-Bahnhof Landsberger Allee mit so einem Mono-Kassettenrekorder und sozusagen das war auch toleriert, ja, also war ungewöhnlich, dass da so ein paar Hanseln stehen und Musik und Tanzen, aber sozusagen da war jetzt, ist nichts Schlimmes bei rausgekommen. Ich weiß, dass auch im Haus der jungen Talente waren noch oft solche Ausscheide, wo sozusagen junge Bands und Künstler sich bewerben konnten, sozusagen um später dann für Konzerte und so weiter gebucht zu werden. Das fand auch im Haus der jungen Talente statt. Also nicht nur Computer, sondern in allen möglichen Bereichen sozusagen so ein Zusammenführen und Zusammentreffen von Leuten zu organisieren und das dem aber auch so ein bisschen so eine staatliche Führung oder Lenkung zu geben.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja wirklich, wenn ich überlege, dann, wenn es das schon gibt, und ich glaube, es war auch irgendwann bei den Spielen klar, dass sie existieren und es wahrscheinlich nicht einzudämmen ist, dass sie sich weiter verbreiten, wenn man nicht irgendwie überall mit dem Knüppel rumstehen möchte, dann ist es besser, wenn das halt dann wenigstens so unter staatlicher Aufsicht passiert. Also würde ich es auch machen, wenn ich eine Diktatur wäre natürlich. Also nichts mit mir zu tun.
Wahrscheinlich haben wir einfach noch nicht, oder diese Computerclubs oder Szene, nicht so eine kritische Masse erreicht, dass das in irgendeiner Art und Weise dann als gefährlich wahrgenommen wurde. Weil sonst hätten sie es wahrscheinlich eskaliert wären anders damit umgegangen. Aber wie auch aus Dennis' Recherche ja rauskommt, war das zum Teil auch sehr unbedarft, wie da rangegangen wurde. Mhm. Oder sozusagen gab kein Follow-up dazwischen, ja. Zum Glück.
Was ja aus den Akten auch hervorgeht, die Dennis recherchiert hat und sich angesehen hat, ist ja das große Damoklesschwert am Horizont, beziehungsweise das große böse Gerät, der Akustikkoppler. Ja, weil dann am Ende tatsächlich so gerade zur Wendezeit ja dann langsam auch die Vorstufe des Internet im Prinzip aufkam. Das war ja dann, dass man sich in der Telefonleitung einwählen konnte und direkt Daten tauschen. Und Das war dann noch nicht weit verbreitet, weil auch natürlich wenige Jugendliche in der DDR damals Zugang hatten zu einem tatsächlichen Telefonanschluss. Aber wenn das dann noch gekommen wäre, dieses ganze Spiele tauschen oder auch überhaupt alles tauschen, ja, oh mein Gott, ja, also von Büchern bis sonst was über das Internet, ich glaube, dann wäre es kompliziert geworden langsam.
Alarmstufe Rot.
Das wäre sehr cool gewesen. Aber man muss sagen, Stoffel hatte dann nach dem Mauerfall, nicht nach der Wende, aber noch zu DDR-Zeiten, Ende 89, eine Reise organisiert zum Chaos-Computer-Treffen nach Hamburg. Das muss so im Dezember gewesen sein. Und da haben wir dann halt die Enthusiasten in Hamburg getroffen und haben dann auch sozusagen, da haben wir dann irgendwie schon Zugang zu Akustikkopplern bekommen und haben die dann auch genutzt, um nach Berlin, nach West-Berlin oder auch in nach Westdeutschland so auf so eine Mailboxen raufzukommen. Und wir haben sogar, dann gab es im Februar 1990 noch so einen Kongress, da wurde dann auch der John Draper, das ist so ein alter Hacker aus den Staaten, der, glaube ich, Captain Crunch, also sozusagen mit so bestimmten Tönen das Billing beim Telefonieren ausgeschaltet hat und so umsonst überall hin telefonieren konnte, der war dann auch zu so einem Kongress da und mit dem haben wir dann so ganz verrückte Sachen diskutiert. Der hat dann immer gesagt, ey, ja, ihr müsst euch einen Laser holen und dann können wir hier sozusagen über die Mauer mit so einem Infrarotlaser und dann sozusagen haben wir hier super Übertragungsraten und der kostet nicht viel, $15.000 oder so. Und wir haben uns wie sollen wir das bezahlen? Aber sozusagen, das war total cool, dass wir dann auch zu dieser Hacker-Szene sozusagen eine Verbindung bekommen haben. Und das ging tatsächlich schon, das hatte Stoffel, glaube ich, organisiert. Das war 1989 im Winter, wo wir in Hamburg aufgeschlagen sind. Und dann gab es nochmal einen Folgekongress im Februar in Berlin, glaube ich.
Mit Stoffel meinst du den Steffen Paubel, oder? Der den Computer
genau.
Aussehung Talente.
Wir haben immer nur Stoffel gesagt, ja, genau.
Das hat witzigerweise auch einer bei Zeit Online in den Kommentaren drunter geschrieben. Grüße an Stoffel. Und nicht so krass, der war sicher auch dabei. Oder so. Weil ich das nicht im Artikel so geschrieben hatte.
War das eigentlich so, dass es in dieser Spiele-Freak-Szene dann damals viel Austausch gab über diese Computerclubs hinaus? Also gab es da auch irgendwie Kontakte in andere Städte, wo man dann mit anderen Clubs irgendwie zusammen was unternommen hat oder sich ausgetauscht hat?
Nicht so richtig. Also wir hatten nach Dresden oder nach Leipzig hatte ich einen Kontakt, der mal bei mir war und dann sozusagen Offline-Datenverkehr, also mit seinen ganzen Kassetten gekommen ist und dann haben wir geguckt, was er hat, was ich habe und das haben wir getauscht. Aber es gab so einen zentralen Punkt, die in Leipzig fand in der DDR die Frühjahrs- und die Herbstmesse, die, weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwie Leipziger Messe statt.
Ja, Frühjahrs- und Herbstmesse.
Genau. Und da gab es einen Atari-Stand und einen Commodore-Stand. Und das waren Pilgerstätten. Und so haben sich zum Beispiel die Gründer hier von Jäger auch kennengelernt, im Zug auf dem Weg nach Leipzig. Und da sind wir wirklich, wir haben an diesem Stand rumgegangen, da gab es ja nichts. Also in der Hoffnung, irgendwie es gibt vielleicht eine Software zum Abstauben oder mal gucken. Und aber das waren wirklich so eine Pilgerstätten, wo, glaube ich, die ganzen Begeisterten aus der DDR hingefahren sind, um sich auf dem letzten Stand zu halten.
Das hatte auch der Raimo Bunsen noch gesagt bei meiner Recherche, dass er dann, also er hat einfach das ganze Jahr über auf diese Messen gewartet und hat dann seine ganzen Spiele damit hingebracht. Dann hat die dann diese Computer draufgespielt, genau, die sonst irgendwelche Programme hatten, wie, was war es, das zum Erfassen von Altpapier waren da so Programme drauf, ja, und dann hat er das draufkopiert und am nächsten Tag war irgendwie auf jedem Computer sein Spiel und er hat dann gesagt, das waren nicht die Frühjahrs- und Herbstmessen, das waren die Gamescoms der DDR, hat das dann genannt.
Ja, so ein bisschen war das so, also waren wirklich Also Pilgerstätte ist nicht übertrieben. Also die Enthusiasten sind dann immer auf dem Weg nach Leipzig gewesen, um halt sich miteinander zu treffen, aber eben auch die neueste Technik zu sehen.
Und man muss ja auch zu eurer, falls sich jemand das fragt, der jetzt gerade zuhört, zu eurer Ehrenrettung sagen, ihr habt ja nicht mal gegen Urheberrecht verstoßen, weil es gab keins. Zumindest nicht für Software, weil es gibt eine Grundsatzentscheidung des Leipziger Bezirksgerichts vom September 1979, ich weiß natürlich auswendig, klar, wer kennt sie nicht, dass Software weder als wissenschaftliches Werk noch als gestalterische Leistung gilt. Und damit war es im Prinzip, de facto gab es keine Raubkopien, weil es besteht kein Urheberrechtsschutz auf Software. Wir haben vor kurzem mit CD Projekt gesprochen im Rahmen von einer Doku über die Entstehungsgeschichte von CD Projekt und GOG.com in Polen. Empfehle ich jedem, sich mal anzuschauen. Super schönes Video, gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Sehr cool, die da erzählen, wie sie so angefangen haben. Und ein Element davon ist auch, bis in die 1980er Jahre gab es auch in Polen kein Urheberrecht. Das heißt, es gab halt Wochenmärkte, so wie auch diese Messen damals in Leipzig, wo halt einfach Spiele getauscht wurden. Und auch illegal kopiert, also es gab, war nicht illegal, ne, kopierte Spiele einfach verkauft wurden. Und auch das ist in den Stasi-Akten festgehalten für die deutsche Seite, beziehungsweise für die DDR-Seite, weil es ist ja schon, es steht hier so schön, dass sich derjenige, der diese Akte verfasst hat, daran stört, dass hier Software für Geld verschachert wird. Und wenn Mitglieder des Computerclubs das feststellen, sollen sie ihm, also dem Clubleiter, die Namen derer nennen, die Programme, und das ist jetzt in Caps geschrieben, verschachern. Die will er in auf eine schwarze Liste des Computerclubs setzen, um damit erzieherisch vorzugehen.
Ja, aber die Leute, die tatsächlich ihre Software verkauft haben oder Programme, die sie hatten, verkauft haben, auf die haben wir auch so ein bisschen herabgeschaut. Also Tauschen war gang und gäbe, aber es waren nicht viele Leute, die dann wirklich hingegangen sind und gesagt, dafür musst du mir aber Geld geben. Und ja, geistiges Eigentum war sowieso ein bisschen schwierig in der DDR und sozusagen bei Software da... Ja, da war noch ein Stück zu gehen. Also wir haben sicherlich nicht gegen Ostgesetze verstoßen, wenn wir da unsere Software getauscht haben. Zumindest nicht gegen Ostgesetze, die geistiges Eigentum betreffen. Mhm.
Tatsächlich. Kannst du dich denn noch erinnern eigentlich, wenn wir jetzt, wir haben viel über getauschte Spiele oder so gesprochen, kannst du dich noch erinnern, was das erste war, was du selbst programmiert hast, Timo?
Das erste, was wir selber, waren so Demos. Also wir haben Musiken, Roman, also auch ein Gründer von Jäger, wir haben auf dem C64 haben aus den Last Ninja Spielen die gesamten Musiken rausgerippt und haben die dann mit einer Scrollschrift versehen und ein bisschen Grafik, und man konnte man sich sozusagen auf Knopfdruck alle Musiken aus den beiden Spielen hochholen. Das war so, glaube ich, mit eines der ersten Demos, die wir dann auch in Umlauf gebracht haben. Mhm. Und dann ging es dann aber relativ schnell dann auch los, dass wir angefangen haben, wie bewegen sich Sprites. Und wir haben halt Leute gekannt, die konnten super gut Grafik machen. Und das war ja dann wirklich gepixelt, ja, mit dem Joystick. Also überhaupt nichts für mich. Also war eher so auf der Programmieren-Seite unterwegs, aber eben faszinierend, was da für tolle Grafiken rauskommen können. Und dann hat man halt so aus ersten Anfängen, haben wir dann auch kleinere Spiele programmiert. Und das, glaube ich, das beste Spiel, was wir gemacht haben, war so ein Nachbau von Bomberman. Und da hatte Philipp oder Roman, die hatten so ein Joystick-Port noch, also dass man das zu viert an einem C64 spielen konnte. Und das war alles komplett selber, die Musik selber, Grafik selber, weil wir hatten das mal bei irgendeinem Freund gesehen, der hatte das auf einer Spielekonsole, und haben gesagt, okay, das wollen wir auch machen, und haben es uns dann halt selber programmiert. Das waren so die ersten zarten Anfänge. Mhm.
Sehr cool. Und wäre es vorstellbar gewesen, glaubst du, dass man irgendwann, also wenn die Mauer nicht gefallen wäre, ja, wenn es nicht vereinigt worden wäre, wieder dann Deutschland, meinst du, es wäre vorstellbar gewesen, in der DDR tatsächlich sowas zu gründen wie einen Spieleentwickler, also ein richtiges Studio?
Nee, also glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, die haben das hingenommen oder toleriert zu einem gewissen Grad, aber das da jemand mit Spielen oder mit solcher Unterhaltung Geld verdient und vielleicht sogar wie sagt man, wertvolle Computerressourcen dafür verschwendet, um Spiele zu machen. Das, also glaube ich nicht, kann ich mir schwer vorstellen. Ich meine, Flo und so, die haben halt auch programmiert. Das waren aber so eher so Use Cases. Also fällt mir schwer, mir ein Spielestudio in der DDR vorzustellen. Dafür waren Spiele einfach nicht, also überhaupt nicht wichtig genug. Aber wer weiß.
Ja, vielleicht im staatlichen Auftrag dann, so wie bei Polyplayer auch, ne? Also.
Genau. Also vielleicht sowas, so, dass wir hätte aber dann, glaube ich, dann auch so einen edukativen Hintergrund gehabt oder eben ganz klar so eine Ausrichtung, wo man es dem Staatsfeind mal richtig zeigen kann.
André, der hat ja dieses Pengo-Spiel programmiert und man muss aber mal schauen, das haben die sich ziemlich gut, also es hatte sich ziemlich gut bezahlen lassen. Also ich glaube,
er hat da, glaube ich,
8000 Ostmark für dieses Pengo-Spiel bekommen. Da hat dann Mühlhausen, dieser volkseigene Betrieb, die haben gesagt, ja, das finden wir super. Die sind auch auf den Zug gekommen und haben dann nur gesagt, ja, kannst du deinen Namen aus dem Vorspann bitte rausmachen und dafür unseren Namen reinmachen, damit es so wirkt, als ob sie es gemacht hätten. Und er hat dann 8000 Ostmark bekommen, 6 oder 8000. Und das war fast ein Jahresgehalt. Und also als Jugendlicher, das war sensationell.
Also ist der Hammer. Als Flo mir das hinterher erzählt hat, also ich konnte es auch erst gar nicht glauben, dass das möglich gewesen sein sollte. Aber ja, gab's, aber war echt eine super krasse Ausnahme. Ich glaube nicht, dass da ein Regelfall draus geworden wäre, beziehungsweise, dass die irgendwie ein großes Interesse daran gehabt hätten, da eine Spieleindustrie ins Leben zu rufen.
Also ich könnte mir das auch so vorstellen mit diesen Auftragsarbeiten vielleicht und das ähnlich wie beim Polyplay, wo ja dann auch so eine Geheimabteilung mit Stasi-Mitarbeitern quasi im regulären Betrieb war, dass das vielleicht auch so bei Entwicklerstudios so gewesen wäre oder halt wirklich nur harmlose Spiele, die sie jetzt schnell aufkaufen können, was dann so ganz ohne irgendeine Angriffsfläche zu bieten. Das kann ich mir vorstellen.
Timo, war das trotzdem irgendwie damals ein Traum, das irgendwann mal beruflich zu machen, so wie du es ja heute machst, ja, tatsächlich bei Jäger, selbst Spiele machen zu dürfen? Oder war dir da eher realistisch und hab gesagt, ach komm, das bleibt jetzt hier irgendwie ein Hobby und wir lernen was Richtiges, sozusagen?
Nee, also war auf alle Fälle ein Traum, aber es war auch irgendwie klar, wenn man sich die gesellschaftliche Realität anschaut, dass der wahrscheinlich nicht sich verwirklichen lässt. Und für uns war es dann wirklich der absolute Glücksfall, dass dann Ende 89 die Mauer gefallen ist und wir im Prinzip uns dann dass es dazu gekommen ist, dass wir ein Studio gegründet haben, um Spiele zu machen. Ja, also das war im Osten undenkbar, also und wäre halt so wie so eine Fata Morgana gewesen und dann halt ist es möglich geworden.
Und was ich auch noch sehr bemerkenswert fand, ist ein kleiner letzter Aspekt noch aus dem Artikel von Dennis, den du für die Zeit geschrieben hast, dass es ja quasi ja bis zur Wendezeit noch vollkommen okay und üblich war, Spiele zu tauschen. Weil ja auch, wie angesprochen, ne, es gab ja dieses Urheberrecht in dem Sinne nicht für Software, aber nach dem Mauerfall war es dann plötzlich das Erste, was halt Leute gekriegt haben, die über Anzeigen in Magazinen Spiele zur kostenlosen Vervielfältigung angeboten haben, Post von Abmahnanwälten. Na danke.
Ja. Voll. Ja. Ja, das ist der, also die Leute waren es einfach gewöhnt, auch wie in Polen oder so, ständig die Spiele zu tauschen, da hat man nichts Illegales dahinter gesehen. Es war zum Beispiel auch so die Spiele, die jetzt für den KC programmiert wurden, die hatten auch, bevor das eigentliche Spiel losging, oft die Adressen und Namen der Entwickler, damit die sich gegenseitig die Spiele zuschicken konnten, sich da Tipps geben konnten. Und das hat man halt so gekannt, das hat man so gemacht. Und dann auf einmal, hoppla, ist es auf einmal eine Straftat.
Krass. Wir hatten auch den Freiherr von Grafenreuth, der war ja so eine wichtige Figur in dieser ganzen Abmahnmasche. Der hat dann auch, glaube 1990 auf diesem Kongress einen Vortrag dazu gemacht. Also wir haben dann schon, natürlich wussten wir, dass es in Westdeutschland illegal ist, sozusagen, weil die Software halt verkauft wird und wenn man sich die kopiert, dass das sozusagen nicht so richtig zusammenpasst. Uns war das egal. Wir wussten auch, dass wir keinen wirtschaftlichen Schaden anrichten, weil sozusagen es gab sowieso die Software nicht zu kaufen. Aber dann später ist es relativ schnell dann hat sich umgedreht. Zum Beispiel mein letzter Crack, den ich gemacht habe, war Last Ninja 3. Das war, glaube ich, so zu in 1990 auf dem C64. Und dann habe ich auch damit aufgehört.
Ja, aber letztlich ist ja dann tatsächlich alles gut geworden im Prinzip. Also dadurch, und das ist ja im Prinzip die Essenz dieses Themas, deswegen am Anfang auch dieses Spielerparadies so, ja, wie gesagt, bisschen schon überzeichnet haben, aber dann am Ende war es ja, wie du vorhin auch gesagt hast, Timo, im Vorgespräch, eine schöne Zeit für euch alle. Und dadurch, dass ihr oder dass der Staat auch dafür gesorgt hat, dass ihr herangeführt werdet, konnten ja dann diese Studios überhaupt erst gegründet werden. Und dadurch gab es ja dann später auch unter anderem Spiele eben von Jäger wie Spec Ops The Line oder dann auch wie von dem Bernd Bayreuther und von dem André Weißvogt, die ja Radonaps dann zusammen gegründet haben, das Schwarze Auge Drakensang und viele andere schöne Sachen. Also es gibt so viele schöne Spiele, die wir im Endeffekt Spielern und Entwicklern aus der DDR, aus der ehemaligen DDR verdanken, dass ich sehr froh bin, dass damals eben entschieden wurde, hey, wir müssen die Jugend irgendwie an Spiele heranführen.
Auf jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt. Und also das finde ich auch mal faszinierend, was das für eine tolle und auch für eine kreative Gruppe von Leuten waren. Weil da ist, also Radonaps hast du ja erwähnt, Jäger, aber auch SEK, die damals Wiggles gemacht haben und komme jetzt nicht auf den
Paraworld, oder? Dieses also, Dino-Spiel.
Genau, Paraworld, genau. Mhm. Und also da waren echt viele Leute, die jetzt heute auch nicht unbedingt Studios gegründet haben, aber die so Musik machen, Bücher schreiben oder Anwälte auch, ja. Also unser Anwalt, der Klaas, der kommt auch aus dieser Szene. Der hatte damals, jetzt darf ich sagen, ein Atari. Aber wir sind trotzdem Freunde geworden. weil sozusagen die über die Systemgrenzen hinweg, weil die sozusagen so dieses Fanboy-Tum, das gab es damals auch. Wenn du ein C64 hattest, dann waren die anderen Rechner halt nicht so gut. Und genauso haben die Atari-Leute und die Spektrum-Leute die Welt auch gesehen. Aber so das Faszinierende ist halt, was das für eine kreative Gemeinschaft war und es ist auch gut zu sehen und interessant sozusagen, was aus vielen von den Leuten, die sich damals immer getroffen haben, geworden ist. Und zu vielen haben wir auch noch Kontakt. Mhm.
Ja, und aus welchem Pioniergeist das Ganze auch entstanden ist. Weil auch dieses, wenn man irgendwie einen KC-Computer damals hatte oder benutzen konnte, gab es ja beispielsweise keine Joysticks. Oder kein Joystick-Anschluss, ja. Sodass du dir irgendwie so ein, das, es sind so absurde Geschichten, dass man sich so einen Aufsatz für die Tastatur bauen musste, selbst wenn man einen Joystick haben wollte. Und die Keyboards, die es am Anfang gab dafür, waren auch nicht zu gebrauchen, weil sie halt irgendwie total billig und schlecht produziert waren. Und
genau.
Die Buchstaben waren alphabetisch geordnet. Das geht nicht mal in meinen Kopf.
Die Folientastatur war das.
Ja, die Folientastatur.
Ja. Die berühmt-berüchtigte.
Aber da waren halt auch die Anfänge der Rechentechnik und sozusagen User Interface und so eine Geschichten müssen sich dann auch erstmal entwickeln beziehungsweise durchsetzen. Ja,
da sagst du was. Das erzählt mal heute Kindern, die dann mit dem Smartphone da sitzen und sagen, hä, was? Joystick? Was ist das jetzt? Ja, also das waren echt.
Ich glaube auch, das versteht dann irgendwann keiner mehr, dass man auch noch Fotos von Büchern machen musste und das nicht im Internet nachschauen konnte schnell. Das, ja, wir haben es noch erlebt. Ja.
Ich meine, ich habe heute was ausgedruckt. Ja, ich kann es beweisen, es liegt hier neben mir. Wer kennt denn heute noch einen Drucker? Also gut, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir machen lieber top moderne Medien wie Podcasts. Ich danke euch beiden für diese spannenden Einblicke in die Spieleszene damals in der DDR. Wie gesagt, ich finde, also das ist eine Geschichte, die es echt verdient, beleuchtet zu werden und erforscht zu werden, weil wir einfach nur sehr wenig drüber wissen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, sehr viel davon haben und ihr sehr viel verdanken bis heute. Und ja, deshalb nochmal vielen Dank Timo, vielen Dank Dennis, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des GameStar Podcasts gibt's dann wieder exklusiv für GameStar Plus. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, www.gamestar.de/plus. Da sieht man alles, was es für Plus-Mitgliedern gibt. Ich verbleibe mit, oh Gott, ich rede schon, weil ich die ganze Zeit diese Akte hier anschaue, ich rede schon in so einer Beamtensprache. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen.
Pass auf, Micha, pass auf.
Verschachern.
Genau, wir verschachern hier noch ein bisschen Spiele, wenn die Mikros aus sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Nochmal vielen Dank an meine Gäste und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüssi.
Wunderschön.